Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Einen schönen guten Tag. Heute ist der 3.11. Wir sind schon im November und heute ist auch noch der Tag der Süßigkeiten. Ein kurioser Feiertag, der National Candy Day. Passt doch ganz gut direkt nach Halloween. Begrüße ich auch meinen Schreckgespenst hier, den lieben Beauty. Wie geht's dir, du alter Halloween-Freund? Hast du dich verkleidet?
Ja, Süßes, sonst gibt's Saures.
Ja, als guten Golfer hast du dich verkleidet. Das ist gruselig.
Ich habe mich als Benny verkleidet.
Also als schlechten Golfer. Das ist natürlich wirklich gruselig. Nee, so eine Verkleidung gibt es natürlich zum Glück nicht auf dem Markt.
Nee.
Aber wir sind wieder
einzigartig.
Da nach den Herbstferien. Einzigartig. Einzig und artig, genau. Wir sind wieder da nach den Herbstferien. Begrüßen euch sozusagen zur Off-Season. Offiziell kann man sagen, würde ich sagen, wir sind jetzt in der Off-Season, weil draußen, das geht zwar noch, aber ist offiziell kein Golfplatz mehr. Das ist so wilder Herbst oder die Morgenrunde im Morast oder ja, auf jeden Fall braucht man wasserdichte Gore-Tex-Schuhe, würde ich sagen, um jetzt ordentlich noch spielen zu können. Oder den einen oder anderen Pulli mehr, eine Jacke vielleicht, muss seine Schläger anpassen, vielleicht den Herbstwind einkalkulieren, die kalten Temperaturen, all das, oder?
Ja, absolut. Ich war am Wochenende mit meinem Bruder auf dem Platz. Und ja, da war schon teilweise mal sehr angenehm, so 2,5 Schläger Rückenwind. Aber Spielbahnen gehen ja nicht immer nur mit dem Wind, sondern wir haben ja dann auch die Spielbahn in den Wind gehabt. Und das war schon interessant teilweise, was man da dann schlagen musste. Aber ich gebe dir recht, die Feuchtigkeit jetzt, die auf dem Platz schon unterwegs ist, sorgt dann halt auch dafür, dass man auf jeden Fall mit Imprägnierschutz auf den Schuhen auch nicht sparen sollte. Das hilft auch für eine gewisse Zeit.
Imprägnierschutz auf den Driver, da kannst du ja auch noch mal deinen Driver ein bisschen pimpen, oder? Da gibt es doch diesen fiesen Trick, dass sich Leute irgendwas raufschmieren auf den Driver, so Kreide oder Seife oder was war das?
Naja, ich sag mal, du musst ja nicht irgendwas raufschmieren. Also du kannst natürlich so Vaseline oder sowas da raufballern.
Vaseline, ja genau.
Schon gehen die Spinraten nach unten, aber auch bei jeglichem Wetter, auch im Sommer, es reicht schon, wenn du etwas Feuchtigkeit auf der Schlagfläche hast.
Raufspucken, also klassisch.
Nein, den nassen Rasen so in deiner Pre-Shot-Routine, dass du so von wegen so die Schlagfläche übers nasse Gras oder so am Morgen nochmal ziehst, bringt die Spinraten schon mal nach unten. Ist ja.
Hilft aber auch nicht vom Superslice, ne?
Ja, aber schon etwas, ja, weil es nimmt auf jeden Fall den Spin etwas nach unten.
Ehrlich?
Auch den
meinst du so viel, dass es wirklich den Slice heilt?
Nein, ganz den Slice wird nicht dabei rausgenommen, aber eine gewisse Kurve kann schon begrenzt werden, beziehungsweise auch natürlich der Backspin wird dadurch so ein bisschen noch.
Ich sehe schon alle so Nivea-Creme ins Back einplanen.
Ja, Nivea-Creme oder wie schon gesagt, dass die Vaseline in Schlagtuch eingeschmiert wird.
Ist aber nicht legal, wir müssen mal eindeutig sagen. Gibt sofort
ganz genau,
Disqualifikationen und böse Worte von den Mitspielern.
Man muss sich natürlich bloß informieren und wissen, was alles für Möglichkeiten es gibt tatsächlich. Aber nein, das sind so die Kleinigkeiten, die man vielleicht wissen sollte. Und wenn man auch mal gezielt bei TV-Übertragungen oder bei Turnieren auf die Caddies achtet, was die mit dem Schlägerhandtuch und was für Schlägerhandtücher sie dem Spieler reichen, alles so machen, da kann man schon davon ausgehen, dass da das ein oder andere Spray zum Beispiel in einem Schlägerhandtuch ist, was die Hände etwas griffiger macht, beziehungsweise auch gewisse Sachen dann halt auch nur genutzt werden, um die Schlagflächen zu reinigen. Also ich glaube schon, dass es da unter der Hand den ein oder anderen Trick gibt, der dann halt auch dafür sorgt.
Aber nicht so Sprungfedern an den Driver vorne rankleben. für genau, den das extra
hilft,
Bonus.
Das hilft auch, ja.
Kann man alles machen. Aber weil ich es erwähnt habe, Beauty, ganz spannend, jetzt, wo wir mit einer Jacke mehr oder so auf den Platz gehen und uns dicker anziehen, gab es bei Golf Digest, glaube ich, hattest du mir geschickt, einen Test oder ein Resultat mit dem englischen Titel Dual Layer of Clothing Slow Down Swing Speed. Also die haben Folgendes gemacht, natürlich auch in der Redaktion wieder, hey, was machen wir zum Herbst? Haben gesagt, wie ist es denn eigentlich, wenn man sich mehrere Jacken, Pullis und Co. anzieht? Kennt ja jeder, glaube ich, von sich selber. Wenn man im Sommer mit einem Shirt und einer kurzen Hose schwingt, fühlt man sich ja wesentlich leichter und hat man auch das Gefühl, der Ball geht weiter, man kann weiter schlagen, alles ist flexibler. Während wenn man da wirklich so in molligen Klamotten mit vielleicht noch Thermolayer 1 und 2 und einer kleinen Downjacke eingepackt ist, also die einigen sehen ja dann schon aus wie so Michelin-Männchen, dann hat man ja das Gefühl, der Ball geht viel weniger weit. Diese Beobachtung liegt aber wahrscheinlich eher am kalten Wetter, denn am Swingspeed, denn tatsächlich diese Tests haben herausgefunden, dass mit mehr Klamotten an die Leute tatsächlich schneller schwingen. Und da hattest du auch eine ganz wilde These zu, warum das so sein kann.
Ja, also die Berechnung war zum einen aber erstmal, dass die höheren Handicaps eine deutliche Clubhead-Speed-Verbesserung haben im Vergleich zu den besseren Handicaps. Ja, also zu besseren Spielern war da der Unterschied nicht ganz so groß, aber bei höheren Handicaps war der Unterschied schon mehr als deutlich.
Messbar.
Und vor allen Dingen messbar. Und mein Gedanke war direkt daran, dass bei den höheren Handicaps einfach also gewisse so kann man es auch sagen, wurden halt einfach, glaube ich, durch diese mehr Layers, die man dann anhat, unnötige falsche Bewegungen halt eingeschränkt. Ja, also dass da auf einmal der Schwung kompakter wird, was sich vielleicht der ein oder andere wünscht, auf einmal auch, dann tatsächlich Realität wird, auch wenn es nur marginal ist vielleicht, sorgt aber vielleicht diese minimale Einschränkung dafür, dass der Schwung eben nicht noch eine gewisse Fehlbewegung auf dem Weg nach oben oder vom Top des Swings runter zum Ball hat und dass dadurch die Bewegung kompakter wird und wie aus magischer Hand auf einmal die Bewegung natürlicher ist, ein natürlicherer Golfschwung entsteht, der ungebremster und dadurch halt auch letztendlich gemessen wurde, schneller abläuft als normal, wenn ich halt gefühlt im Sommer nur das Poloshirt anhabe und dann, wir alle kennen sie, die wildesten Schwungversuche um uns herum abgespielt werden.
Ja, also es ist ja auch was ich immer faszinierend finde. Es fühlt sich ja nicht so an, dass wenn man sich weniger aktiv bewegt im Golfschwung, dass man dann tatsächlich, ja, was du sagst, eigentlich einen besseren Schwung produziert, obwohl es sich überhaupt nicht so anfühlt. Man möchte ja viel mehr aufdrehen und noch mehr reingeben und noch mehr ausholen und dann ist manchmal schon der Schlägerkopf hinter dem Ohr fast wieder auf dem Boden bei einigen. Dazu bewegt sich manchmal auch die Schulter noch 3 Meter nach rechts und pivotet da weg. Aber tatsächlich, vielleicht ist das ja so eine Erfindung, die wir machen können, so ein neues Training Aid, einfach so eine Pappbox um die Leute, dass sie gar nicht mehr sich bewegen können, nur noch die Arme. Das ist ja auch so vom einen oder anderen Internet-Coach propagiert, nur noch die Arme schwingen lassen und gar nicht mehr den Körper. Das, ja, man kann es natürlich sagen, wenn man jetzt das nicht so kontrolliert wie die Pros, dass man da eigentlich halt zu viel in alle Achsen macht und dadurch halt der Radius unkontrollierbar wird, ne?
Ja, und ich glaube, man kann sich halt auch so vorstellen, dass je mehr Bewegungsabläufe ich vom Ball wegmache, desto mehr Bewegungsabläufe brauche ich ja auch wieder, um zum Ball zu kommen. Und gehen wir jetzt einfach wieder zu der Thematik zurück. Jetzt habe ich meinetwegen noch eine lange Unterhose an, so ein langes Untershirt, das Poloshirt, ein dünnen Layer, dann den Pullover, die Jacke oder eine Weste oder was weiß ich, was da die Leute Hansen alles so Jacke tragen. ja, ganz genau. ja. und diese ganzen Sachen habe ich jetzt an. Da fällt's mir halt auch schon, du hast so schön gesagt, so als Michelin-Männchen, erst einmal schwer, wie bewege ich mich jetzt weg? Und ja, auf einmal ist man gefühlt so ein etwas dickerer Golfer und ist man schon so ein bisschen eingeschränkter in der Bewegung. Und dann klappt es auf einmal besser. Das kann natürlich auch dazu anregen, dass vielleicht oder der ein oder andere vielleicht 20 oder 30 Kilo jetzt im Winter zulegen sollte.
Jawohl. Ja,
wenn es gut klappt.
Die KFC-Diät also, für Golf.
Das ist dann halt so. Der Winterspeck darf auch nächstes Jahr dann dranbleiben.
Ja, hat ja John Daly gesagt, ne? Er ist einfach so fett, weil er sich dann nicht verletzt.
Ja, aber es gibt auch, um bei der Sache und das Ganze auch ernster nochmal zu betrachten, es gab auch prominente Versuche von Golfern. Der Schwede, da fällt mir gerade leider der Name gar nicht ein, Johansson wahrscheinlich.
Gustafsson.
Ja, irgendwie so. Es war auch einer der korpulenteren Golfer, der hat dann auf einmal in einer Off-Season 30, 35 Kilo abgeworfen, weil er halt ja Fitness-Fanatiker auf einmal wurde oder der Meinung war, er muss jetzt abnehmen und dünner werden, vielleicht, dass das seinem Spiel besser tut. Er ist dadurch komplett abgeschmiert, weil sein ganzes Spiel in sich zusammengefallen ist, weil er sich eben nicht mehr so bewegen konnte, wie er es jahrelang gemacht hat. Und ich glaube, Bewegungsabläufe spielen da halt auch eine wichtige Rolle. Ja, also ich glaube auch, dass dieses Klamotten-Layer-Training schon so eine Art Training-Aid ist. Du hast es richtig gesagt. Ja,
ja.
Natürlich wird es uns schwerfallen, im nächsten Sommer bei 31 oder 36 Grad dann die gute dicke Hayley Hansen-Jacke dann rauszuholen, um uns dann vielleicht ein bisschen kompakter zu bewegen. Aber letztendlich zeigen ja diese Studien, und du weißt, ich bin da ein großer Fan, ich lese auch sowas, dass weniger Bewegung im Golfschwung oft mehr ist. Und da gibt es ja auch schon den ein oder anderen Drill von Nate, wir beide kennen das. Er nennt ihn ja so gerne den Granny Drill oder Grandpa Drill. Ja, macht mir bitte den Grandpa. Und jeder weiß, wie ältere Herrschaften sich dann bewegen. Es ist im Grunde eigentlich nur aus den Armen wird der Golf gespielt.
Genau.
Und das ist quasi eine komplette Limitierung des gesamten Körpers. Und schau an, auf einmal bewegt sich der Schläger auf einer Ebene, wo man gar nicht der Meinung ist, dass man die darauf bewegen könnte. Und der Ball fliegt auf einmal genauso konstant und genauso weit wie vorher, wo man dachte, okay, ich reiße jetzt hier die Bäume aus und schlag ihn zwei Schläger weiter. Also das ist halt immer wieder das Beeindruckende. Und ich musste dir einfach diese Information zukommen lassen.
Ja, Dankeschön, das hilft mir.
Das Thema halt auch einfach interessant
das
finde.
Das haben wir ja auch ständig miteinander, das Thema. Das ist ja, also
genau,
wir kennen ja viele auch im Bekannten- und Freundeskreis, die dann entweder zu viel aufschwingen und dann aber das Gefühl sagt, sie schwingen ja gar nicht viel auf. Und das ist ja bei mir auch immer, wenn ich denke so, also ich habe jetzt ja gar nicht so viel aufgeschwungen und dann guckt man sich auf der Kamera und denkt sich, oh, da, na gut, das ist schon doch ganz schön viel. Also da ist auch dieses Feel versus Real, das eigentliche Gefühl, wo man hinschwingt, zu dem, wo man wirklich hinschwingt, ist halt manchmal Welten, ne?
Absolut, und man sieht es ja auch, wenn man sich selbst nicht filmt, sondern ein guter Beobachter auch am Fernsehen ist, sieht man ja die unterschiedlichsten Pre-Shot-Feel- Übungen, die Topstars da sogar benutzen, wo sie der Meinung sind, wo sie gefühlt den Schläger ausholen. Natürlich auch in Folge des Ryder Cups sind da viele Videos auch von Justin Rose online auf Social Media geteilt und gezeigt worden, wo er sehr offen, sehr im Detail auch darüber redet, was sein Gefühl ist, was er in der Bewegung macht alles, um was dann letztendlich passiert, wo er dann auch selber
crazy,
sagt,
ne?
was halt nie sein Gefühl ist im Schlag, was er sich eigentlich vorstellt. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, den man halt verstehen muss, dass so ein Feel-Schwung tatsächlich nichts mit dem Real-Schwung zu tun hat, sondern der Feel-Schwung ist eigentlich nur für die Vorbereitung und das Training da. Ja, und man muss dann halt auch aufpassen, dass man letztendlich nicht in dieser Vielfalle klemmen bleibt und gar nicht mehr Real Golf spielt, sondern dann halt immer nur der Meinung ist, ich versuche jetzt dieses Idealbild meines Trainings zu finden. Das ist halt auch immer so ein Tanz auf der Rasierklinge.
Man soll da halt nicht zu viel wollen, ne?
Genau, ja, man darf da nicht zu viel wollen beim Viersprung. Sehr gut. Da kann man halt immer nur empfehlen, was ich halt auch immer sage, das sage ich nicht nur meinen Schülern in der Schule, die in einem Zeitalter aufwachsen, wo die Informationen, die man benötigt, eigentlich auf der Straße liegen, ja, in Form des Internets, über gewisse Recherche und Filtern, genau. Gibt es da auch Informationen und Dinge auch im Bereich vom Golfsport? Und da gibt es auch mittlerweile durch Social Media und YouTube gute Coaches, die so Goldnuggets dort verteilen. Und wenn man dort in der Lage ist, den Schrott von den echten Diamanten, sag ich mal, so ein bisschen zu trennen, dann kann man da für sich selber so viele tolle Übungen, so viele tolle Anstöße für das eigene Golfspiel finden und für sich auch sammeln. Das ist schon beeindruckend. Und
also dieselben Regeln wie in einer Partnersuche.
Naja, überall. Ja.
Man muss nur die Nuggets finden. Das ist so
man
ganz
muss
einfach.
Die Nuggets finden.
Es liegt da alles draußen. Passt, man muss nur gucken, dass man es richtig umsetzt. Nee, aber dazu,
Beauty. Nein, und nur weil es glänzt und scheint, ist es jetzt nicht das Passende für einen. Ja?
Nicht für alle, genau. Die Dubai-Reise als Lebens-Instagram-Reel. Nee, ich erinnere mich da immer an Tiger Woods, der hat ja auch dann immer mal so, wie er sich fühlt, was er trainiert, wo er so seinen Hintern so mega rausstreckt, als wenn er da so sich auf Toilette setzt, schon fast. So, man sagt so, ja, dieses so runter in den Hintern. Und das fand ich bei Justin Rose, der hat ja auch, die übertreiben das halt so hart, wenn du das halt
maximal
sehen würdest. Wo du auch denkst, so, welche Krankheit habt ihr denn? Was ist denn mit euch falsch? Und dann machen sie das halt 3-4 Mal so als Drill und als Übung. Und das weißt du ja, das haben sie jetzt nicht mal so mal eben gemacht, sondern das üben sie halt ständig, auch irgendwo woanders. Also durch diese krasse Übertreibung und dann schwingst du ganz normal und du sagst dir so, ja, wo ist denn jetzt das, was du gerade gezeigt hast? Das sieht man noch gar nicht, ne?
Nein, und das große Thema ist halt dort, man darf nicht vergessen, all diese Spieler haben Millionen an Golfbälle in ihrem Leben schon gespielt. Und sei es dann nur eine Veränderung von wenigen Millimetern bis Zentimetern, benötigt halt eine dermaßen Übertreibung, dass sie halt diese Veränderung irgendwann auch so nach gewissen Monaten dann auch spüren. Ja, es ist jetzt nicht so, dass die, ja, ich trainiere heute das und morgen sind die fertig damit, weil da sind wir wieder beim Thema Muscle Memory. Das ist so krass abgespeichert. Auch wir selber wissen das ja. Gewisse Dinge, die machen wir halt immer, auch wenn wir in der Meinung sind, die machen wir gar nicht mehr. Aber wenn halt einmal die Technik halt dann verinnerlicht ist, ja, dann
klappt's. Die kommt dann immer automatisch, die Technik. Ja, genau. So ist es. Muss man nur oft genug gemacht haben. Ja, das ist ja das Schöne. Also das ist ja das Schöne, wenn man diese Übertreibungen dann irgendwie gegensteuern kann. Und das ist halt die Sache, wenn man halt schon 10.000 Mal eine Sache gemacht hat, dann kannst du halt nur so mit extremer Übertreibung arbeiten, um irgendwie daran was zu ändern. Weil sonst sind die Neuronenpfade ja sowas von eingetreten, da sagt das Gehirn so, nö, mache ich einfach nicht.
Ja, und da sträuben sich ja dann halt die meisten gegen. Ja, sobald sie dann eine gewisse Veränderung spüren in der Bewegung, ist es ja dann so, dass erstmal eine negative Haltung direkt auch gegen den Trainer vielleicht auftritt und dass man sich ja gegen diese Veränderung komplett sträubt und gar nicht verändern möchte. Ja, weil viele sagen sich dann halt, okay, das ist jetzt ja eigentlich just for fun, mein Hobby. Jetzt kann ich mich ja halbwegs gerade über den Platz bewegen. Warum soll ich da jetzt noch was verändern? Ja, also es ist dann halt doch immer Anspruch und Nutzen, den jeder selber an sich dann hat. Und heulen aber dann gleichzeitig auch über ihre bescheidenen Runden rum. Aber manche Runden sind halt durch gewisse Bewegungsabläufe halt auch limitiert. und können halt dann auch ein gewisses Level nicht mehr unterschreiten. Und dieser Punkt ist dann halt bei all diesem Training dann halt auch wichtig. Ja, ich würde wichtig finden, dass auch bei diesem Wetter jeder diese Erfahrung macht. Meine Freundin hat letztens auch gefragt, ob wir denn jetzt wirklich Golf spielen gehen, weil es sind doch keine 10 Grad. Da habe ich gesagt, ja, Schatz.
Ja, Schatz, du hast recht. Und hast das Geld für den Wechselautomaten der Glücksspielhalle mitgenommen. Ich bin nur schnell so, Kippen holen.
Ich muss sagen, hier im Berliner Raum tagsüber noch diese 12, 13, 14 Grad, die wir haben zum Glück, in ja etwas windig geschützten Bereichen auf dem Golfplatz, wenn dann auch ein bisschen die Sonne rauskommt, das lässt sich aktuell noch aushalten mit Pullover und vielleicht ein Langarmshirt noch drunter und in Bewegung. Das geht tatsächlich aktuell noch und jetzt ist die perfekte Zeit, um bereits einen Wechsel im Schwung, wer noch nicht damit begonnen hat, sollte jetzt damit beginnen, denn wir alle wissen, bald ist Weihnachten,
ach, jetzt hör doch
so
auf.
Schnell wir gucken können.
Jetzt hör doch auf.
Und dann
jetzt
ist die neue Saison schon direkt vor der Tür. Ja.
So nur nicht. Nee, aber nochmal, ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen auf das Michelin-Männchen, was da so mit seinen dicken Jacken steht und schwingt. Mir ist neulich tatsächlich was aufgefallen und aufgegangen, was ich vorher zwar immer tausendmal gehört habe, aber visuell nie verstanden habe. Und das zahlt genau auf dieses Bild ein, dass du viele Sachen anhast, dass tatsächlich, man sieht den Golfspieler von vorne, also diese gut bekannte Caddy View, ne, und schaut den an beim Schwingen. Und das ist tatsächlich, dass die Schulter so nach oben über der Hüfte ist, also dieses übereinander, direkt parallel zentriert zueinander und dann im Schwung das so da bleibt. Also nicht sich die Hüfte weit links von der Schulter entfernt oder andersrum die Schulter sich nach links oder rechts von der Hüfte, sondern dass die wirklich übereinander sind, wie so ein Mikado-Türmchen. Und das siehst du ja, wenn du wirklich gute Spiele anschaust, dass du da wird ja immer auf den Kopf geachtet. Da heißt es ja immer so, guck mal, der Kopf ist so stabil. Aber ja, der Kopf ist halt auf der Wirbelsäule, Schultern und Hüfte. Da heißt, die haben es ordentlich drauf, dass diese beiden Sachen genau übereinander gestapelt sind und sich ineinander verwringen und verdrehen, aber halt nicht nach links und rechts groß ausweichen. Und da hilft das natürlich auch, wenn du ganz viel anhast, weil das einen ähnlichen Effekt hat, ne? Und das ist ja so ein bisschen der Key, um diesen kompakten Schwung zu haben anscheinend.
Ja, das eine baut sich natürlich dann auch auf den anderen auf. Ja, wenn ich halt zu sehr diesen Hip-Slide habe, hat das natürlich auch immer noch Einfluss auf meine Wirbelsäule. Und ich halt, ist ja auch ein Punkt bei dir immer wieder, wenn ich halt zu viel Hüft-Slide nach vorne habe in der Golfbewegung dann zum Ball, ist halt automatisch kippe ich dann halt mit der Wirbelsäule so ein bisschen nach hinten und das sorgt halt für so einen Kick des Kopfes nach hinten, was leider dann auch den Lowpoint so ein bisschen noch nach hinten bringt. Aber da gebe ich dir recht, ja, wenn ich dann halt all diese Punkte mir genauer betrachte und dann Part für Part, sag ich mal, so ein bisschen vornehme, was hält mich denn so stabil in meiner Bewegung, dann ist das natürlich ein perfektes Bild, ja, wenn ich dann die Michelin-Ringe so ein bisschen habe, bilden die ja dann auch so ein bisschen so diese Ellipse der Golfschwungbewegung und das kann dann halt natürlich auch optisch schon helfen, mir das Ganze so ein bisschen vorzustellen, wie ich mich jetzt da bewegen sollte.
Und das ist das Lustige, bei Trackman gibt es jetzt so eine AI-Funktion in der neuen Saison. Alle machen ja jetzt was mit AI.
Ja, natürlich.
Und die analysieren, wenn du das Kamerabild da mit reinfeedest, und das kannst du ja bei Trackman, die analysieren quasi deine Schulter und deine Hüfte, also genau das, was wir jetzt gerade gesagt haben, und zeigen diese Punkte übereinander. Und wenn du sozusagen durch den Schwung gehst, hin und zurück, sind die bis zum Impact, bis kurz nach Impact eigentlich optimal, wenn die direkt übereinander sind. Du kannst ja so mit Tommy Fleetwood oder anderen Top-Golfern dich auch vergleichen. Da haben sie die Daten auch mit drin. Und da siehst du, die machen das genauso, dass diese beiden Punkte, nämlich von Hüfte und Schulter übereinander, bleiben durch den ganzen Backswing hinweg bis zum Impact. Und das ist schon abgefahren, weil das ja eigentlich diese Michelin-Männchen-Theorie eigentlich nur stützt, ne?
Ja, zu 100%. Und da fragt man sich natürlich, okay, wie kommt es jetzt, dass jetzt erst so mit eingesetzt wird. Ja, es gibt ja immer noch die wildesten. Ja, es gibt ja immer noch die wildesten Schwunglehrer-Ideen, die dann halt immer noch der Meinung sind, dass wenn ich aushole, dass ich mich mit meiner Masse auf den hinteren Fuß bewege und dann in der Bewegung durch den Ball wieder nach vorne, um halt auch den Ball weiterschlagen zu können. Das ist natürlich theoretisch eine sehr nette Idee, die erstmal dahinter steckt, die theoretisch wahrscheinlich auch korrekt ist. Was aber halt komplett außen vor bleibt, ist halt eben der Punkt, dass ich so gut wie 0,5% die Wahrscheinlichkeit habe, dass eben der Lowpoint immer der gleiche ist und dass eben dadurch die Qualität des Strikes
das ist zu schnell, ne?
Ganz einfach,
der Schwung ist zu schnell.
Einfach Mangel ist, ist dann halt in der Wiederholbarkeit, würde ich mal eben glatt so sagen, im Bereich 4 und 5, was halt einfach nicht möglich ist bei der Kürze der Golfbewegung. Und diese Theorie, die da halt jetzt aufgebaut und eingebaut wird, kommt dann natürlich einem Schwungsystem sehr nah, was wir lange kennen, was ja so ein Hexenwerk ist und was keiner gerne ausspricht. Dementsprechend ist da natürlich Stack and Tilt mit implementiert jetzt auf einmal
Ich glaube, dafür ist dieses Stack, ne? Das ist irgendwie dieses Übereinanderstapeln der beiden Achsen. Ja, kann man sich auch mal anhören. Wir hatten ja eine sehr schöne Folge dazu. Wer bei uns zurückguckt, Jan Biesek war bei uns zu Gast und hat auch darüber nochmal aufgeklärt. Aber das ist mir erstmal so aufgefallen, dass ich dachte, okay, das meinen die mit diesem Stack, so dass diese Hüfte genau, also die Schulter über der Hüfte bleibt. Und das ist mir so, so jetzt verstehe ich es. Jetzt hätte ich jetzt mal leichter gesagt, Leute. Also Michelin-Männchen.
Ja, und unabhängig davon würde ich dann halt schon sagen, dass sehr viele Top-Spieler, die auch gerade aktuell in der Weltrangliste sehr weit vorne sind, diesen AI, Michelin, Motion sehr nahe kommt. Du hast schon gesagt, du kannst dich vergleichen mit Tommy Fleetwood,
wahrscheinlich macht man auch
mit Rory McIlroy. Und das ist natürlich gerade dann halt auch für Trackman perfekte Werbung, wenn Brand Ambassadors aktuell gerade natürlich dann auch erfolgreich sind und auch in der Weltrangliste sehr weit oben stehen. Dann ist natürlich ein leichtes, die dann halt auch da ins Programm direkt mit einzuschleusen. Und das Einfachste ist natürlich, die haben die Live-Daten, die können die Live-Daten vom aktuellen Turnier jetzt auch in den kommenden 2 Wochen im Nahen Osten, in Abu Dhabi und Dubai, können ja natürlich dann auch gleich die aktuellen Daten dann nehmen und hochladen und einspeisen.
Ja, die trainieren ja alle mit Trackman, ne?
Das bietet dem Kunden natürlich dann halt auch den fast schon gefühlt diesen direkten Kontakt auch zu ihren Heroes, ja, wenn sie dann sagen, okay, ich kann mich jetzt direkt mit denen da vergleichen und meine Werte vor allen Dingen jetzt auch über einen längeren Zeitraum im Winter schauen, okay, ich nehme jetzt den Wert 0, wo stehe ich gerade, und dann nehme ich den Wert 0T, das wäre jetzt quasi der Wert von Tommy Fleetwood. Und wie groß ist mein Abstand zu diesem Wert? Und jetzt versuche ich über eine Winterphase von 6 Monaten, das ist ja in Deutschland sozusagen die Winterperiode, bevor die neue Golfsaison, so sag ich mal, offiziell im April wieder startet. Wie weit kann ich mich dem Wert in diesen 6 Monaten annähern? Ja, das ist halt, sag ich mal, immer so ein spannendes Paket, ein spannendes Projekt, was jeder, ja, Golfer, der ja competitive so ein bisschen unterwegs ist und der halt auch jetzt, sag ich mal, nicht nur am Wochenende 6 Stunden auf dem Golfplatz seinen Ball lang murmelt, sondern, sag ich mal, halt auch, sag ich mal, vielleicht Turniere intensiver spielt oder halt für Clubmannschaften spielt, sollte das ein Ziel sein, seine Werte zu kennen und vielleicht auch seine Werte mit der Weltspitze, da lachen ja dann immer viele, aber halt auch mit der Weltspitze zu vergleichen und vielleicht auch über eine gewisse Trainingsphase die Werte an diese Weltspitze so ein bisschen annähern zu können. Denn ich glaube, das ist es. Und ich glaube, je näher man an diesen Werten dran ist, ich glaube, man wird nicht schlechter Golf spielen dadurch, ja.
Ja, also ich finde es total spannend und wir können es ja mal im Selbstversuch machen, dass wir mal irgendwie ein paar Schwungdaten von uns aufzeichnen das nächste Mal und mal posten, dass man einfach sagt, guck mal, da ist meine Schulter, da ist meine Hüfte. Wir vergleichen uns einfach mit Tommy Fleetwood. Ich finde, das ist ein super Referenzmodell, Tommy.
Absolut.
Und gucken da mal einfach so ein bisschen, was unsere Hüften und Schultern beim Trackman AI-System machen, oder? Das können wir nochmal machen, weil ich finde es echt spannend.
Das ist ein Das ist ein sehr guter Punkt und da können wir dann natürlich dann auch nochmal vielleicht kürzere Frequenzen von Nate dann noch mit reinnehmen. Als Coach, was er von so einer Technik dann letztendlich hält, weil man darf ja dann halt auch nicht vergessen, dass ja da letztendlich auch die künstliche Intelligenz in das Golftraining jetzt schon mit Einfluss nehmen kann, denn was vorher vielleicht immer so viele Schüler dieses Gefühl hatten, was erzählt mir der Trainer hier eigentlich die ganze Zeit oder schon über ein vielleicht trainieren schon Schüler 5, 6 Jahre mit dem und denken sich halt immer so, boah, der erzählt mir eigentlich immer das Gleiche. Auf einmal kann er die Werte, die er vorher vielleicht geschätzt hat, ja, vielleicht auch einfach nur so vom Trainingsgefühl, von der Weiterbildung so, ja, mit reingenommen hat, kann er jetzt darüber noch mit vergleichen und damit ins Boot nehmen. Wie fühlt sich dann so ein Golftrainer auf einmal, wenn er dann da so eine künstliche Intelligenz an der Seite halt,
ja? Ja, oder einfach doch die Glaskugel, die verkauft sich halt einfach besser. Also ich glaube, Peter, wenn du mal hier das machst, das wird besser. Ja, richtig. Das machen wir, aber das finde ich einen sehr guten Punkt. Das können wir auf jeden Fall machen. Aber das ist spannend, dass wir da von mehr Layern im Golfschwung, was bei Golf Digest getestet wurde, hin zu Trackman AI kommen und eigentlich dieselben Findings da übereinander legen können. Das ist irgendwie, scheint ja doch irgendwas dran zu sein an der Nummer.
Es scheint was dran zu sein. Ich glaube, die Quintessenz ist halt einfach, dass weniger Bewegung im Golfschwung oder sagen wir weniger kompaktere Bewegung im Golfschwung nicht schlechter sein kann. Ja.
Genau. Wenn ihr jetzt auch Lust habt, die Benny-Bünker-Methode auszuprobieren, dann meldet euch für unser 3.000-Euro-Kurs an, inklusive einem WhatsApp-Call pro Monat in Shorts. Und dann bekommt ihr die besten AI-Tipps direkt von uns auf euer Smartphone. Also klasse, was da alles so geht heutzutage.
Beauty, genau, mit dem Code Beauty10 könnt ihr noch 300 Euro sparen. Und die müsst ihr mir dann aber überweisen. Ja.
So machen wir das. Ihr könnt uns auch so viele Schwungvideos von euch schicken, wie ihr wollt. Wir werden auf jedes eine Antwort haben. Schlecht, gut, naja, anders. Nee, super. Ich glaube tatsächlich, wenn da irgendwie irgendeine GPT gibt, wo du deinen Golfschwung hochladen kannst, die dir dann ausführlich was sagt, werden wir mal sehen, wie gut das ist, wenn du wirklich so einen AI-Trainer hast. Aber das wird natürlich irgendwie, ja, langfristig natürlich auch eine Sache sein, weil es hält ja überall Einzug. Und wenn du halt klare Daten hast und eine gute Datenbasis, dann kannst du das ja auch irgendwie einigermaßen automatisieren, inklusive Schwungtipps, was es nachher hilft. Ich sag ja immer, Theorie ist schön, aber wenn alle, die eine Theorie im Führerschein bestehen würden, sofort auf die Straße gelassen würden ohne Praxis, hätten wir halt ja auch nicht, sag ich mal, einen sicheren Straßenverlauf. Da gäbe es, glaube ich, mehr Crashs. Von daher ist Theorie auf der einen Seite toll, aber so die Praxis, die musst du halt auch nur noch leider mitmachen.
Ja, und du sagst es schon, interessanterweise, wir rutschen hier von Thema zu Thema. Arbeitet ja gerade Bryson intensivst mit Gemini. Ich glaube, das ist die künstliche Intelligenz von Android oder von...
Nein, von Google.
Genau. Ach so, von Google. Arbeiten die ja gerade an so einem AI-Golfschwungtrainer zusammen. Hat er letztens so ein bisschen schon vorgestellt bei seiner Break 50-Serie auch mit Steve Curry. Was natürlich... wie du schon gesagt hast, die Zukunft sein wird. Ja, also ich glaube, dass der Beruf des Golftrainers ist gerade halt auch in so einer Phase natürlich, wie lange braucht man noch diesen persönlichen Kontakt?
Nie mehr. Die können alle einpacken.
All diese Golftrainer.
Ja, das ist. Also es ist wie der Fahrlehrer, ne? Das kann die AI auch natürlich irgendwann alles selber machen. Da brauchst keinen Fahrlehrer mehr. Nein, ich glaube, es wird natürlich viel in Abo-Modelle oder sowas umwandeln, wurde jetzt halt, aber es wird niemals denjenigen, der dich anschreit und sagt, nein, du musst da lang schwingen und nein, mach das, und den du hassen kannst, den braucht's weiterhin, den therapeutischen Golflehrer.
Genau.
Den wird die AI nur halb ersetzen.
Aber es gibt halt auch dadurch mehr Zugriff wieder auf potenzielles Wissen, wo man natürlich dann halt auch gefiltert betrachten muss, stimmt es eigentlich so alles, was da gerade gesehen wird? Ich habe letztens mit meinen Schülern auch den Test gemacht und da wurden einfachste mathematischen Aufgaben nicht korrekt ausgegeben. Also auch da sieht man, dass die künstliche Intelligenz noch gewisse Schwächen hat.
Ja, die muss man halt, die muss man behandeln wie einen guten betrunkenen Freund.
Ja, genau.
Also ja, da ist, erzählt viel. Alles cool, aber so, ja, ja, komm, wir gehen jetzt nach Hause, wir lassen das mal. Nein, nein, wir gehen jetzt nicht auf die Straße und machen das noch. Nein, das lassen wir jetzt. Das ist eine schlechte Idee. Also behandelt einfach die AI wie euren betrunkenen guten Freund. Dann ist auch alles entspannt und tutti. Ihr müsst nicht jeden Rat hören, was euer total betrunkener Freund euch sagt. Also morgen, da kaufst du ja diese und jene Aktie. So, ja, super, geil, mache ich. Macht ihr auch nicht. Von daher, ey. Einfach ein bisschen gesunden Menschenverstand weiternehmen. Aber wo wir bei Bryson sind, Beauty, der hat ja gefehlt, der Bryson als unser Top-Golf-Influencer der Welt, hat er gefehlt in der Weltspitze, denn es hat stattgefunden und findet immer noch statt, halte ich fest, die Internet Invitational Open. Ja, ihr fragt euch, hat das Internet zum Golf eingeladen? Und wir können nur sagen, ja, das Internet hat zum Golf eingeladen. Wir alle wissen ja, Isaac Newton hat das Internet erfunden und entsprechend auch alle wichtigen Influencer von Amerika und Co., denn die Welt besteht ja aus Amerika und Co., eingeladen zum Internet Invitational Open. Mehr als 48 Leute waren dort, darunter Spitzen wie Rick Shields, Paige Renee, Gary Clark, Luke Kwon, aber auch ehemalige Profis dabei, die Brian Bros, NHL, NFL-Stars, also alles, alle wichtigen Sportarten von Amerika und Co. natürlich auch. Und es ging auch noch um viel Geld. Ich glaube, 1,7 Millionen Dollar standen im Raum, was ja schon einiges ist für so ein Internet Invitational Open. Und dazu noch Matches und Co. Und das Ganze wurde, glaube ich, von Barstool und Bob Das Sports gemacht oder gehostet.
Ins Leben gerufen.
Genau,
ja, genau.
Initiiert, sagt man da ja. Ja, und dazu gab es auch noch Portnoy und Katz als Regelwärter. Von daher, ich glaube, wir hatten geguckt vorhin auf YouTube, wie viel hatten die Episoden schon an Views, Beauty?
Ja, Wahnsinn. Also die erste Episode kam vergangenen Dienstag, so heute vor einer Woche raus und haben jetzt schon über 5 Millionen Aufrufe. Das ist dann halt schon wirklich sportlich für YouTube und auch für Golf, ja, auf YouTube. Und da sieht man halt auch wieder, dass die breite Masse und ja die Zuschauer auf YouTube sowas halt gucken. Ja, also man darf nicht vergessen, es ist da quasi 3 Stunden 41, geht also da die erste
bisschen
Episode.
Länger als Titanic.
Da geht's ganz genau, da geht's erstmal so ein bisschen übers Draft, also wurden 2 Teams erst einmal gewählt, Amerikaner das dann halt auch gerne so machen, Number One und dann das andere Team und dann wurde das ganze Spielsystem erklärt und Teams gebildet, und dann wurde gegeneinander gespielt, schon direkt 9 Loch im Scramble, 2er Scramble. Und das Ganze ist jetzt aufgebaut auf 6 Episoden. Die letzte Episode kommt am 13. November. Und am Ende steht dann ein Gewinner fest und nimmt dann einen gewissen großen Batzen mit nach Hause. Und ja, das Gute daran ist, ich glaube auch, wie die Zukunft des Golfsports so ein bisschen aussehen muss. Die sind alle verkabelt, alle haben Karts, Kameras, du kriegst die Gespräche mit, wie gegenseitig gefrotzelt wird, wie einer aufgenommen wird. Und das ist so ein bisschen Entertainment. Klar, auch ein paar Sachen gestaged, glaube ich, um da ein bisschen Drama noch mit reinzukriegen.
Nein.
Auf jeden Fall.
Quatsch, alles
wie YouTube-Golf
alles
halt so
real.
Ist.
Hashtag
ja, wie,
alles
wie
real.
YouTube-Golf halt dann so ist. Und ist natürlich jetzt auch in dieser Winterlücke, die gerade so ein bisschen herrscht, mal eine Erfrischung und mal wieder ein bisschen was anderes.
Was sagst du denn zum Spielniveau der YouTube-Golfer? Da sind ja Handicaps wieder dabei, die bestes Golf zeigen, oder? Auch so klassisches YouTube-Golf.
Ja, also so wie überall, der Handicap-6-Spieler toppt dann zwei T-Shirts von der T-Box oder hackt das Wedge 5 Meter nach vorne. Wie wir es halt alle selber kennen, ist halt so Real Golf. Aber du darfst halt nicht vergessen, die Qualitätsdichte ist halt dann dort von mittleren 20er Handicaps zu Pro-Golfern, ja, oder halt ein Brad Darkey, der schon als Amateur bei Masters gespielt hat, oder Peter Finch, der halt auch gerade auf so Minor Tours besteht und Cuts übersteht, oder Luke Warren, der auf der Asian Tour und der Corn Ferry Tour halt schon gewonnen hat. Also wir reden da wirklich von Top-Spielern, die nachweislich Qualität haben, zu diesen normalen Golfspielern, die dann auch auf YouTube ihre Sendung haben, wo sie versuchen, 90 zu brechen oder unter 100 zu schießen. Ja, also so ist es halt alles. Und da ist quasi Golf für jedermann so ein bisschen dabei oder jeder Frau. Und
so viele Frauen waren ja nicht dabei, 2, 3, ne?
So viele, die Quote wurde erfüllt. Ja, und dementsprechend ist es dann halt so, dass ich sag mal, glaube schon, dass vorher geguckt wird, okay, wer bietet hier die meisten Follower, wer bietet hier das größtmögliche Publikum, wie es halt dann so ist. Und die sind dann da am Start, und dementsprechend werden dort die einzelnen Episoden auf den YouTube-Kanälen verteilt, damit jeder was auch von dem Kuchen abbekommt, von den Klicks. Das ist natürlich auch sehr smartes Marketing, was sich da gemeinsam überlegt wurde. Und ja, ist schon was Besonderes und jetzt was völlig Neues, was es so vorher noch gar nicht gegeben hat.
Patrick Reed hat direkt den Staffelstab abgegeben als Most Hated Golfer on the Internet an Luke Kwon. Der ist zu spät zu seiner Tee Time, hat verschlafen und dann mit seinem Team so ein bisschen den Sieg gekostet. Und hat sich danach auch noch als schlechter Verlierer, sagen wir mal, oder jemand, der so ein bisschen der Villain sein will in der Story oder der Bösewicht, auch gerne annimmt die Rolle da bewiesen, indem er doofe Sprüche gebracht hat. Aber so ein bisschen Drama gehört ja dazu, wie wir schon gesagt haben, alles unscripted und real. Ich glaube, worauf ich noch mal hinaus wollen würde, ist so die Dichte, die du angesprochen hast zwischen Normalo-Golfern und Profis, das ist dann auf dem Papier irgendwie Handicap, keine Ahnung, -2, -6 oder +2 und dann geht's hoch bis 20. Aber ich finde halt dieses Handicap-System fragwürdig, weil, also eigentlich kannst du einen Profi-Golfer gar nicht mit jemand, der normales Golf spielt, so vergleichen. Die sind ja eigentlich schon in einer Liga, die so unglaublich viel besser sind. Da sollten wir mal eine extra Folge drüber machen über Handicap und Co. Hatte ich dir auch ein Video zugeschickt, dass eigentlich man ja gar nicht gegen einen Scotty Scheffler mit Handicap 54, wenn du da 12 Schläge vorhast, wäre ja auch unfair. Und was bringt das alles? Von daher, was denkst du da bei diesem Format in der Einordnung von, wie gut die Leute sind?
Ich glaube, der Spielmodus wurde dann halt schon korrekt gewählt. Klar ist dann wurden die Teams da nicht so zusammengepackt, dass man dann zwei Top-Spieler so verbrannt hat, indem man die dann halt in ein Team gesteckt hat. Ja, wenn ich dann halt in ein Format habe, was ein Scramble ist, verteile ich natürlich schon meine Top-Spieler auf möglichst Teams, um halt möglichst die auch durchzubringen. Aber sonst dient natürlich rein der Unterhaltung, ja, also wie du schon richtig gesagt hast, Normalwert kann man da gar nicht miteinander bringen, auch da macht halt dieses 9-Loch-Matchplay absolut Sinn und zeigt dann halt auch, dass so 9-Loch-Matchplay-Varianten, glaube ich, interessant immer wieder sind und dass man da vielleicht nach 9-Loch auch das Modell auch ändern könnte oder ändern sollte, dass man halt sagt, okay, 9-Loch spielen wir halt so und 9-Loch spielen wir so, bringt dann halt schon eine Abwechslung rein und dient natürlich dann halt auch einfach für den YouTube-Zuschauer einfach noch mehr die Unterhaltung, ja, weil, wie du schon sagst, da sind halt manche dabei, die schaffen es nicht unter 100 zu spielen, da willst du ja auch keine 9-Loch oder 18-Loch von denen jetzt auf YouTube bei so einem Turnier zeigen. Davon
gibt's genug, sondern Videos.
Da muss man kein YouTube-Video gucken, da braucht man sich in seinem Heimatclub nur auf die Terrasse setzen. Ja, da sieht man dann halt genug von. Und dementsprechend dient es dann halt der Unterhaltung, ja, dass die dann halt auch mal so einen super Schlag machen oder halt aus dem Nichts so ein Putt dann lochen. Und dementsprechend ist es schon eine Veranstaltung, die meines Erachtens schon gelungen ist, wenn so das der ein oder andere Nebenton halt wegbleiben würde, der halt meiner Meinung nach halt auch schon richtig, wie du schon gesagt hast, gescriptet, übertrieben ist, war dann halt auch irgendwie, also immer wieder darauf zurückzukommen, dass der halt jetzt verpennt hat und dadurch die Partie verloren hat und was er jetzt, wie schlecht er halt jetzt ist und wie sie ihn alle hassen und also das fand ich dann halt schon irgendwann so ein bisschen lächerlich. Nach 2,5 Stunden hat es auch der Letzte dann verstanden. Aber nichtsdestotrotz war jetzt das Golf, was man gesehen hat, querfeldein durch die Bank, war natürlich auch der Anlage entsprechend herausragend. Ja, da wurde jetzt auch nicht so ein 0815-Club gewählt, sondern ein absoluter Elite-Club, Payne's Valley, glaube ich. Und das war schon beeindruckend, die Anlage, die da Tiger mit designt hat.
Obwohl Tiger nicht mitgespielt hat.
Nein.
Na, also, ja, ist schon interessant, dass du halt neben sehr gutem Golf und damit berühmt werden kannst, du auch jetzt halt einen reichweitenstarken Channel wie Gutgut oder irgendwas haben kannst und damit aber auch in der Golfwelt stattfindest. Und wir haben das ja gesehen, dass auch all diese Creator oder Channels teilweise schon zu irgendwelchen großen Events eingeladen werden oder dort halt so ein Play-Along kriegen oder irgendwas, dass da halt die werden halt dann auch hofiert, wie damals die ehemalige Presse. Ne? Früher war es dann so der Zeitschriftenredakteur, der sie dann interviewt hat. Und heute ist es halt viel näher dran, weil die Zeitschriftenredakteure bringen halt ihre eigene Reichweite über ihre Channels mit. Das hat sich halt geändert und ist halt dadurch auch ein bisschen more accessible. Aber den Trend, den gibt's halt in Amerika und Co. und halt noch nicht in Deutschland so richtig. Mhm. Ne?
Ja, und du darfst nicht vergessen, Gutgut ist ja im Grunde der Godfather of Golf-Content auf YouTube. Da können halt Rick Shields und die ganzen, die dann halt sagen, wir machen das schon viel länger, können da halt trotzdem einpacken. Und die Folge ist halt, dass Gutgut in der kommenden PGA-Tour-Saison, auch wenn es dann viele halt nur sagen, nur ein Fall-Event ist, aber sie werden in der nächsten Saison ein komplettes PGA-Tour-Hauptsponsoren. Ja, also den Namen da geben.
Musst du schon mal machen.
Es gibt halt dann auch monetär ab einem gewissen Status und Klicks mittlerweile auch keine Grenzen mehr, was dann da ausgezahlt wird, nur durch Content und durch Reichweite. Ich glaube, die bringen jeden Tag oder spätestens alle 2 Tage bringen die da ein neues Video auf YouTube raus, plus auf allen Social-Media-Kanälen.
Plus Merch, ne? Die Merch ist ja das eigentlich ja auch.
Sind die da nur unterwegs, dürfen alle Plätze spielen, machen natürlich Werbung für Anlagen, Regionen, Urlaubsziele, Länder und wie du schon gesagt hast, werden zu Pro-Am-Turnieren eingeflogen in die Emiraten, in Dubai, Abu Dhabi, überall. Also ist schon beeindruckend, in welche Richtung das geht. Ja, und dass auch YouTube da, sage ich mal, glaube ich, dem normalen Golf, wie wir schon so oft gesagt haben, dem normalen Turniergolf, so ein bisschen auch dabei ist, den Stecker zu ziehen, weil es halt einfach zugänglicher auch für die Zuschauer ist.
Ich glaube aber als Additional Channel und nicht als total Replacement. Du wirst halt immer noch gutes Golf auf halt den Turnieren sehen wollen, also den PGA-Events und Co., den Majors. Und dann hast du aber so diese Side-Channels, was Golf auch ist, diese anderen Channels, nämlich mit Content über Golf. Und das ist halt, glaube ich, eine Zielgruppe, die es vorher nicht gab vor YouTube. Ne? Da hast du wirklich so. Klar gab es die Golfmagazine und da wurde über Sachen berichtet und Co., aber es hat sich nicht so organisch um das Lebensgefühl Golf, glaube ich, gedreht, wie jetzt quasi YouTube das tut. Und das ist halt eine Bereicherung, sage ich mal, in unserer Medienlandschaft, die ich auch sehr gut finde.
Ja, und der Wandel der absoluten Topspieler geht halt auch dahin, dass man vor 5 oder 10 Jahren, so oder so weit braucht man gar nicht zurückgehen, gar nicht drüber nachgedacht hat, dass jetzt ein Bryson DeChambeau neben seinem Turniergolf jetzt noch YouTube-Videos dreht. Oder Jason Day jetzt gerade mit The Lads, all seinen Kumpels da aus Australien, die da jetzt immer zusammen sind und Videos produzieren. Das war halt nicht vorstellbar. Ja, das war halt, da war der Golfer für sich, er hat seine Turniere gespielt und war in seiner Bubble. Aber die Bubble wird halt jetzt da auch immer größer und die gewähren halt auch den Blick hinter die Kulissen, was dem Zuschauer halt einfach ein komplett anderes Bild halt auch ermöglicht. Ja, also was spielt sich da alles ab? Klar, die zeigen dann halt auch, was sie haben. Ist auch ihr gutes Recht. In Amerika wird ja sowas extrem gefeiert. Ich habe persönlich damit auch kein Problem. Wenn die mir da ihr, weiß ich nicht wie viel, 100.000 Quadratmeter Anwesen zeigen mit einem Golfplatz mit 3 Spielbahnen und was weiß ich, direkten Wasserzugang, ist ja schön. Ja, und wenn sie dann halt auch noch ihr Golf zeigen, dann ist es ja auch völlig in Ordnung.
Und in Deutschland hast du Kroh, der in der Bunte sein kleines Bali-Apartment zeigt.
Genau.
Und alle genau, regen richtig. Sich schon aus, oh, hat der viel Geld? Und denkst dir so, come on.
Ja, genau.
Ja, aber was absolut. Noch fehlt, ist, lieben Großherrn Martin Keimer hier, so eine deutsche Golfserie auf YouTube mit einem prominenten deutschen Golfer. Wir bieten uns natürlich an, lieber Martin, mit dir The German Bombers zu sein oder was auch immer da reinpasst, die Szene aufzumischen. Ein bisschen frischen Wind reinbringen. Nein, aber beim Spaß, das, ja, ich sag ja, der gute deutsche Content, der muss noch ein bisschen hinterherziehen. Und ich gebe mal den Produzenten von Full Swing einen Tipp. Nehmt euch doch neben den ganzen Golf-Pros auch mal so eine Influencer mit rein, die einfach mitlaufen da in dieser Folge. Ne? Reichweite, Reichweite, Reichweite. Lage, Lage, Lage.
Genau.
Nee, spannend. Ich glaube, heute war wieder viel dabei in der Nachherbstsaison in unserem November. Wir hoffen, euch hat es gefallen, Beauty. Ich würde sagen, 50, 51 Minuten. Wir beenden mal hier die Folge mit einem schönen Schlussplädoyer von dir.
Ja, nutzt das restliche Herbstwetter noch, um auf den Platz zu gehen. Ich glaube, der Winter könnte wieder länger werden, als uns allen lieb ist. Und demnach geht's raus und spielt's Golf und denkt immer dran, immer schön auf dem Fairway bleiben.
Unser Kaiser.
Dann.
Ja. Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.